Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei jetzt mit uns allen. Amen. Für alle, für die die Adventszeit nicht nur Plätzchenzeit ist und die Zeit der verlängerten Öffnungszeiten, für alle, die eher bewusst auch mit den biblischen Inhalten dieser Adventssonntage umgehen und durch die Adventszeit gehen, ist das eine Zeit voller verheißungsvoller Worte. Das fängt an mit dem ersten Advent, wo es dann heißt, macht hoch die Tür macht weit, siehe, dein König kommt zu dir. Und das gipfelt am vierten Advent mit dem, freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich euch, freuet euch, der Herr ist nah. Das sind die Wochensprüche. Da geht es also um Vorfreude auf Weihnachten, aber noch viel mehr als nur um Weihnachten. Wenn man sich dann aber den zweiten und den dritten Advent anguckt, dann wird es manchmal wirklich geheimnisvoll. Also der dritte Advent ist thematisch der Sonntag von Johannes dem Täufer, wo es um eine ziemlich kräftige Botschaft geht. Kehrt um, ruft er dem Volk zu, ruft Gott uns bis heute zu. Denkt über euer Leben nach und da, wo es nötig ist, kehrt um. Richtet euch neu auf Gott aus. Und der zweite Advent, also heute, der zweite Advent, der hat den verzagten Menschen zum Thema. Und wer sich über die Texte bisher gewundert hat, was denn daran so adventlich sein soll oder gar weihnachtlich, versteht vielleicht an dieser Stelle etwas besser. Wir haben das im Evangelium gehört, dass Jesus das auch sehr deutlich sagt. Die Zustände in dieser Welt, die lassen einem manchmal echt Angst und Bange werden. Nicht nur damals, auch heute. Und dann sagt er eben, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Seht auf und erhebt eure Häupter. Offenbar sind die Häupter eher gesenkt. Der Blick zum Himmel ist schwer geworden. Es braucht Ermutigung. Denn ich brauche Ermutigung, um mein Haupt eben dann doch noch hochzukriegen und meinen Kopf wieder hochzubekommen. Eben weil sich unsere Erlösung naht. Ich lese das und habe sofort, Sie vielleicht auch, ihr vielleicht auch, sofort Bilder aus den Nachrichten vor Augen. Diese Städte im Nahen Osten völlig zertrümmert, völlig zerbombt und da leben Menschen drin. Denkt man gar nicht, geht doch eigentlich gar nicht. Oder ich weiß, ich habe die Bilder lange nicht mehr gesehen, da sind riesige, ja wirklich riesige, mit zig, zehntausenden Flüchtlingslagern im Nahen Osten oder anderswo, wo die Leute zusammengedrängt seit Jahren zum Teil darauf warten, in ihr altes Leben zurückkehren zu können, bisher vergeblich. Und andere haben das längst aufgegeben und haben ihr Heil in der Flucht gesucht. Aber dann, wenn ich darüber nachdenke, dann rück ich schon ein Stückchen näher und merke, nee, Moment, es sind nicht nur diese Bilder, die sich mir aus den Nachrichten vor Augen schieben, wo das Leid und die Not zum Himmel schreit. Auch Menschen in scheinbar sicheren, friedlichen Verhältnissen, in Wohlstand, wie hier bei uns in Deutschland, wissen manchmal nicht, wie es weitergehen soll, weil sie zum Beispiel einen lieben Menschen verloren haben. Oder weil Dinge um sie herum passiert sind, die ihr Leben völlig durcheinander gebracht haben. Durch Schicksalsschläge, aber manchmal auch durch die Schuld von anderen Menschen, manchmal auch durch das, was sie sich und anderen selber angetan haben. Und auch dort schreit die Not zum Himmel und sie wissen nicht mehr, wie weiter. Und dann frage ich mich natürlich, wie geht's uns selber? So wie wir heute stehen und sitzen. Es gibt nicht wenige Menschen, auch nicht wenige Christen, die aus vollem Herzen sagen müssen, warum spüre ich denn so wenig davon, dass Gott nahe ist? Advent, Ankunft, Gott kommt ganz nahe. Warum ist Gott mir so fern und vielleicht sogar so fremd geworden? Für all die, denen es so geht, ist der Predigttext für heute vielleicht ein Wort, das aus dem Herzen gesprochen wird. Wie gesagt, es geht um den verzagten Menschen am zweiten Advent. Ich lese auch wieder aus dem Propheten Jesaja, aus dem 63. und 64. Kapitel. Und da heißt es: So schau nun vom Himmel, sagt der Prophet zu Gott, so schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist denn nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater. Abraham weiß von uns nichts. Und Israel, unsere Stammväter, die kennen uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns abirren, Herr, von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals geherrscht hast, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, dass dein Name kund würde unter den Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, etwas, das wir nicht erwarten. Und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Etwas, das man von alters her nicht vernommen hat. Ja, kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Was war passiert? Also das ist ja nicht einfach nur so dahergesagt. Wir befinden uns in den Jahren zwischen 600 und 500 vor Christus. Also noch mitten im Alten Testament. Hinter den Juden liegt die totale Katastrophe, denn 587 ist Jerusalem durch die Babylonier komplett zerstört worden. Also Bilder wie wahrscheinlich jetzt auch in Syrien oder in anderen Städten. Mauer geschleift, Tempel zerstört, alles. Und über 50 Jahre war ein Großteil der Juden in Babylonien ins Exil geführt worden und hatten eigentlich die Hoffnung schon längst aufgegeben, dass sie jemals wieder zurückkehren könnten. Aber Gott hat es versprochen, durch seine Propheten auch im Exil immer wieder: Ihr werdet nach Hause kehren können. Es wird einen Neuanfang geben. Und jetzt, seit 538 vor Christus, durften sie heimkehren. Und seit Jahren, nicht mit einem Mal, seit Jahren sickern die Heimkehrer immer wieder nach dieser historischen Wende aus dem Exil in Babylon in ihre Heimat Israel zurück. Großen Erwartungen, na klar, jetzt. Und das, was sie dann vorfinden, das holt sie ganz schnell auf den Boden menschlicher Tatsachen und Realitäten wieder zurück. Es gibt Reibereien zwischen denen, die im Land geblieben waren, und zwischen denen, die zurückkehrten. Korruption war an der Tagesordnung, die Scheidungsrate war unglaublich hoch und die Vertreter Gottes im Land, die Priester, naja, die waren schlampig bei der Sache. Die kümmerten sich mehr als um sich als um Gott. Alles andere als ernsthaft. Kurz, was die so hoffnungsvollen Heimkehrer vorfanden, das war ein Volk, das Gott kräftig vernachlässigte, ja, wenn ich sogar vergessen hatte. Und viele waren, die zurückkehrten, von dieser Haltung bald auch infiziert und hatten sich ihre Rückkehr ganz anders vorgestellt, verkümmerten in ihrer Enttäuschung. Statt dieser erfahrbaren Nähe Gottes und dem reichen Segen, den man jetzt erwartet hatte, totale Funkstille zwischen Gott und seinem Volk. Und auch der Prophet, der hier redet, der sonst so viel Verheißungsvolles für die Zukunft von Gott auszurichten hatte, auch der kann jetzt gar nicht anderes als seiner Not, als seiner Enttäuschung über diesen Zustand Luft zu machen. Und das ist herzzerreißend, wie er sich an Gott wendet. Er liegt Gott regelrecht in den Ohren, denn die Liebe Gottes steht für ihn auf dem Spiel. Die Liebe zwischen ihm, Gott, und seinem Volk steht für ihn auf dem Spiel. Das spürt er. Und wer sich dieses Gebet anhört und zu Herzen gehen lässt, der wird merken, dass dieses Gebet tatsächlich von Herzen kommt und ja wirklich auch zu Herzen geht, Gott zu Herzen gehen soll. Schau doch. Schau doch endlich herab von deiner Stätte. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, ob sie das gemerkt haben, er klagt Gott nicht nur sein Leid, er klagt Gott regelrecht an. Er sagt, kehr doch um. Hallo? Das ist sonst die Botschaft Gottes an die Menschen. Kehr doch um. Richte dich wieder auf Gott aus. Jetzt sagt er, Gott, kehr doch um. Richte dich wieder auf uns aus. Gott soll umkehren wie von einer schlechten Tat. Warum machst du dein Herz so hart gegen uns? Warum lässt du überhaupt zu, dass wir so gottlos daherleben, wo wir doch dein Volk sind? Tacheles. Aber mitten in der Klage, da bekennt er Gott dann aber auch. Er bekennt Gott vor Gott und sagt, du bist doch unser Vater, unser Erlöser. Das ist dein Name von alters her. So kennen wir dich doch aus der Geschichte unseres Volkes. Warum ist das jetzt ganz anders? Wir haben doch keinen anderen Gott als dich, zu dem wir kommen können. Ach Heiland, reiß die Himmel auf. Komm mit deiner ganzen Macht. Komm mit deiner ganzen Macht, die tut, was keiner mehr von uns so richtig erwartet. Komm, denn du bist unsere Zukunft. Advent. Wir singen vom Lied 7, was genau diesen Text aufnimmt. Die Strophen 1 bis 3. Lied Nummer 7, lassen Sie den Finger drin, wir singen noch zweimal die weiteren Strophen davon. Wer heute Nachmittag nicht nur Zeit für Plätzchen hat, sondern vielleicht auch sich heute oder in den nächsten Tagen mal hinsetzen will, das Kapitel 63 und 64 aus dem Propheten Jesaja im Alten Testament, das lohnt sich, mal zu lesen. Da finden sich dann auch die Verse unseres Predigttextes, dieses Gebet. Und ich muss sagen, was für ein Gebet. Was für ein Bild, was von Gott da gezeichnet wird. Ich lese mal nochmal einen Vers, da heißt es, wo ist denn jetzt dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Lass uns da noch einen Moment bei bleiben und das genauer angucken. Der Prophet packt Gott bei dem, was das Volk Israel als Volk Gottes immer wieder als Wesen Gottes erfahren hat. Gott ist ein eifernder Gott und Gott ist ein barmherziger Gott. Das kommt nicht nur hier, das kommt immer wieder im Alten Testament vor. Gott ist voller Eifer. Leider ist das oft so als Zorn oder als Eifersucht übersetzt worden und verstanden worden. Wenn Gott aber im Alten Testament als ein eifernder Gott erfahren wird und beschrieben wird, dann steckt er die Erfahrung hinter, dass Gott innerlich beteiligt ist. Also vom hebräischen Wort. Gott ist innerlich beteiligt. Das wird immer wieder deutlich, wenn zum Beispiel Gott auf sein Volk schaut und sieht das Vertrauen, sieht den Glauben seines Volkes und auch die Taten, die aus diesem Glauben erwachsen. Dann hüpft das Herz Gottes vor Freude in ihm. Sieht er, wie sein Volk unterdrückt wird, was ja im Laufe der Geschichte auch immer wieder vorkommt, dann wird seine leidenschaftliche Vaterliebe geweckt, die dem Kind an die Seite springt, um es zu beschützen. Und wenn Gott sieht, wie sich sein Volk einen Dreck um ihn kümmert, wie es seine Liebe und seinen Willen mit Füßen tritt, dann stülpt sich Gott der Magen um, dann ziehen sich ihm die Eingeweide voller Schmerz zusammen. Wenn Sie die Sprache jetzt ein bisschen verwundert, das ist das, was sich in den Worten des hebräischen Textes, dem Urtext, widerspiegelt. Gottes Innere ist im Tumult. Er ist innerlich beteiligt. Wir in unserer deutschen Sprache, übrigens wie Latein und Griechisch auch, sind sehr verkopft in unserer Ausdruckweise. Im Hebräischen ist da sehr viel innere Beteiligung dabei. Das ist die väterliche Seite Gottes seinem Volk gegenüber. Und dann heißt es, Gott ist voller Barmherzigkeit. Und das meint keine mildtätige, herablassende Haltung oder Geste Gottes, sondern Barmherzigkeit, das ist auch wieder eine Haltung, eine innere, etwas im Inneren, was dann durch die Tat nach außen drängt. Barmherzigkeit, da steht im Hebräischen ein Wort, das den gleichen Wortstamm, die gleiche Wurzel hat wie der Mutterleib. Also das, wo das Kind drin wächst. Meint also die geeinte Liebe wie bei der Mutter zu ihrem Kind, die sich um ihr Kind sorgt. Und in diesem Wort steckt alles drin: Liebe, Nachsicht, Recht, Konsequenz, alles. Das ist die mütterliche Seite Gottes seinem Volk gegenüber. Und so sieht der Prophet, obwohl er weiß, dass das Volk selbst Gott verlassen hat, so sitzt er voller Verzweiflung und auch Schmerz auf dem Schoß Gottes und heult sich schier aus. Vielleicht trommelt er sogar, stellen wir uns mal wirklich so ein Kind vor, trommelt er mit seinen Fäusten gegen Gottes väterlich-mütterliche Brust und lässt die ganze Not, die ganze Wut, die ganze Verzweiflung Gott gegenüber ungefiltert raus. Wohlwissend, wo wirklich die Schuld liegt. Aber auch wohlwissend, wer jetzt allein noch helfen kann und wo man sein Herz ausschütten kann. O Heiland, reiß die Himmel auf. Herab. Herab vom Himmel lauf. Schau uns doch endlich wieder an. Rede doch endlich wieder mit uns. Komm herab und verändere unsere Situation. Verändere uns hier, jetzt. Weil das, was jetzt wichtig ist, das geschieht hier und jetzt. Nicht im Himmel, hier. Bitte komm. Advent. Wir singen die Strophen 4 und 5 von Lied Nummer 7. Und genau darum geht es im Advent. Um unsere Not, um unsere Schuld, um unsere Rettung, um unsere Sehnsucht, um unsere Erwartung. Nochmal zu uns. Funkstille zwischen Gott und uns. Gottverlassenheitsgefühle. Ungerechtigkeiten. Zerbrochene Beziehungen, gescheiterte Existenzen, verlorene Identität, Verluste lieber Menschen, Katastrophen unseres Lebens, vor denen wir Angst haben, in denen wir stecken oder die wir hinter uns haben, ohne sie wirklich hinter uns lassen zu können. Wem es geht, der hat in diesem Gebet eine Schule des Gebetes vor sich. Der kann in diesem Gebet studieren, wie man mit Gott reden kann, wie man ihm sein Herz ausschütten kann. Nicht immer wohlgeordnet. Durchaus mit perspektivischen Brüchen, wo man Gott lobt und bekennt und ihn gleichzeitig anklagt und ihm sein Leid klagt. Wo man sich Luft machen kann in seinem Herzen. Wie bei einem guten Vater, einer guten Mutter, wo man weiß, da kann man auch mal alles rauslassen und vielleicht auch das so sagen, wie es nicht ganz stimmig ist, aber eben hier gerade stimmt. Und dann zugleich zu wissen, er ist die einzige Hoffnung, er ist die einzige Rettung, der einzige Zufluchtsort, wo es für mich in dieser Situation dann auch wirklich gerade noch in der Not Hilfe und Zukunft gibt, weil er dafür sorgt, für Hilfe und für Zukunft, so wo ich keine mehr sehe. Und da sage ich mal, ach, dieses Wort, oh, ach, was schon so oft in diesen Adventsliedern und in den Texten vorkam, ach, das doch die Adventszeit für uns, das ist, dass wir uns so nach Gott sehnen, so nach Gott ausstrecken, wie es der Prediger, wie es der Prophet hier in dem Predigttext tut. Dass wir in unserer Tiefe, in der wir stecken, in der Tiefe unseres Lebens uns so von Herzen nach Gott ausstrecken und bei aller Enttäuschung, bei aller Verzweiflung, die wir in uns und mit uns tragen, alles von ihm erwarten, alles von ihm erbitten, was zu unserer Rettung dient, weil er unsere Hilfe jetzt und unsere Zukunft morgen und in Ewigkeit ist. Denn er lässt sich bewegen. Das ist das Bekenntnis des Alten Testamentes. Gott lässt sich herausfordern und bewegen. Denn sein Innerstes ist in Bewegung, wenn es uns schlecht geht. Wenn aus welchem Grund auch immer wir das Gefühl haben, wir sind unglaublich weit weg und fern von ihm. Interessant, da zittern keine Berge, da zerreißt kein Himmel. Behaltet es mal ruhig bei euch, setzt euch hin, ist alles gut, danke. Das ist ja das, was der Prophet erbittet, dass die Berge zerflössen, dass der Himmel zerreißt, dass es einen Riesenbruch, Krach gibt und alle gar nicht anders können, als erschaudern und erzittern. Allerdings läuft es ganz anders, als der Prophet erbittet und als auch wir vielleicht erwarten. Da zittern zunächst keine Berge und kein Himmel zerreißt, sondern da kommt ein Kind auf die Welt, so ganz am Rand, in Bethlehem, in einem Stall, wo sich eben gerade nicht die großen Ereignisse der Zeitgeschichte abspielen, sondern am Rande. Und dann als Mann, wo ist denn Jesus unterwegs? In Galiläa. Wo ist denn bitteschön Galiläa? Bei ganz einfachen Menschen. Er lebt den Menschen vor, was bei Gott zählt und wie Gott für sie da ist, wie er sie liebt, wie er ihnen nachgeht, wie er in den ganz alltäglichen Fragen ihres Lebens und in den Zukunftssorgen ihnen begegnet, eben gerade in dem, was Angst und Bange macht. Und an der Stelle sage ich Ausrufezeichen machen, Textmarker nehmen und im eigenen Leben anstreichen, die eigenen Stellen im Kleinen, bei uns, bei mir, im Kleinen beginnt das, was Gott bringt, wo Gott reinkommt. Bei den Mühseligen und Beladenen haben wir in Jesaja 57 vorhin gehört. Der Wunsch des Beters, dass der Himmel zerreißt, ist noch nicht erfüllt. Aber dass Gott kommt, hineinkommt, um bei uns anzufangen, um uns Hilfe zu sein, uns zu begleiten und Zukunft zu schaffen, das gilt. Und dann stimmen die Worte bei Jesaja eben doch. Nie zuvor hat man davon gehört. Kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört. Ein Gott außer dir, der solches tut für die, die auf ihn warten. Gott kommt und sendet seinen Sohn. Gott ist hier. Schauen Sie sich mal um, sehen Sie ihn? Natürlich nicht. Gott ist hier durch seinen Geist, unsichtbar, aber wirksam in unserer Zeit hier und heute und möchte bei uns ankommen und kommt so nah, wie eigentlich keiner gedacht hat, ein Gebet weit nur von uns entfernt. Mittendrin, als Licht in Dunkelheit, damit seine Liebe aufleuchten kann, mitten unter uns, in uns und mitten unter uns und dann von uns ausgehend in die Welt, um die Welt in ihrem Dunkel auch zu erhellen. Aber dann so, dass er uns nicht nur begleitet auf unserem Weg, sondern dass er von Ewigkeit als unsere Zukunft auf uns zukommt. Auch das bedeutet Advent und das, was er angefangen hat, durch Jesus auch vollenden wird. Er wird es durchsetzen, er kommt wieder und dann wird die Dunkelheit überwunden sein. Dann gibt es kein Leid und kein Geschrei mehr und keine Ungerechtigkeit und keinen Grund zu flüchten und keinen Grund zu verzweifeln. Sondern dann wird das immer und ohne Ende sein, was Gott in seiner Liebe durch Jesus angefangen hat. Das ist die Hoffnung des Advents. Und bis es soweit ist, dass der Himmel so zerreißt und sich das so bis ins Letzte durchsetzt, können wir zu ihm kommen, kommt er zu uns heute. Ja, auch als verzagte Menschen. Und wir können ihm unser Leid klagen und uns ihm anvertrauen. Mit allem, in allem, trotz allem. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in diesem Jesus Christus, durch den Gott zu uns kommt. Amen.